So, wir würden, glaube ich, anfangen. Ich sehe so gut wie niemanden, aber ich denke, es sind genug Leute da. Und dann möchte ich euch hiermit herzlich willkommen heißen zu unserer ersten Veranstaltung in unserer Veranstaltungsreihe, das Ende des Kommunismus. Und maßgeblich geht es hier um die Kritik am Stalinismus. Die Veranstaltungsreihe wird veranstaltet von der Gruppe INEX, Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Und einleitend möchte ich kurz sagen, warum wir diese Veranstaltungsreihe überhaupt machen. Und zwar hat das Ganze eine Vorgeschichte. Und zwar sind wir in die Diskussion um den Stalinismus gekommen in unserer Auseinandersetzung mit den Wendefeierlichkeiten im vergangenen Jahr. Dazu ist eine Broschüre entstanden, Nie wieder Revolution in Deutschland, wo wir uns kritisch mit der DDR auseinandersetzen. Und wir haben auch eine Veranstaltung gemacht zum Thema, was war die DDR, zur Kritik an der realsozialistischen Gesellschaft. Innerhalb unserer Gruppe herrschte weitestgehende Einigkeit darüber, dass es kein Grund zur Traurigkeit ist, dass die DDR 1989 sozusagen zu Ende war. Darüber, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, gab es wiederum schon wieder Uneinigkeiten. Und das bezog sich vor allem auch auf die Frage, ob es nach den Erfahrungen der DDR und erst recht nach den Erfahrungen des Stalinismus überhaupt noch vertretbar ist, sich positiv auf den Kommunismus zu beziehen. Das war so die Grundvoraussetzung und da haben wir gedacht, da müssen wir uns mal näher, nicht nur mit der DDR, sondern auch darüber hinaus mit dem Stalinismus, den Vorläufern und eigentlich der Geschichte des Kommunismus beschäftigen. Voraussetzung und Ergebnis der landläufigen Stalinismusforschung ist, dass der stalinistische Terror eigentlich schon aus den Lehren von Marx und Engels hervorgehen würde. Genauso wenig, wie wir davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine notwendige Entwicklung handelt, gingen wir auch nicht davon aus, dass Marx und Engels im historischen Kommunismus nur missverstanden wurden bzw. missbraucht wurden. Stalinismus und Realsozialismus sollten vielmehr als die historische Form anerkannt werden, die aus der Idee der Befreiung des Menschen, also aus der Idee des Kommunismus hervorgegangen sind, beziehungsweise davon nicht zu trennen sind. Das ist erstmal leicht zu konstatieren, damit ist jedoch noch nicht geklärt, wie diese Idee der Befreiung in die Praxis der Unterdrückung und des stalinistischen Terrors münden konnte. Diese Frage ist natürlich nicht neu und auch in der Linken wird sie nicht das erste Mal behandelt. Im Hinblick auf Herrschaftsstrukturen wurde sie auch durch totalitarismustheoretische Ansätze behandelt, also wo sich vor allen Dingen auf Herrschaftsstrukturen gerichtet wurde und wurden auch in diesem Rahmen teilweise beantwortet. Und das kann man auch konstatieren, wenn man davon ausgeht, dass eine Wesensgleichheit von Nationalsozialismus und Kommunismus eigentlich nicht gegeben ist. Mehr zu diesem Thema Totalitarismustheorien und inwiefern bieten die ja eigentlich Erklärungsmöglichkeiten oder Erklärungsansätze für den Stalinismus. Dazu kommen wir auch nochmal in unserer Abschlussveranstaltung, die ist am 23.11., gleiche Zeit, gleicher Ort, Conner Island 1930 und in gewisser Weise natürlich auch in der Veranstaltung zu Herrschaft durch Terror, die findet am 28.10. statt. Soweit ich weiß, ist der Ort dazu aber noch nicht klar, oder? Okay, es ist im Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Uni. Ich glaube, Näheres erfährt man da nochmal auf der Seite und dann auch bei Flyern oder Plakaten. Was man aber vorab schon mal sagen kann, ist, dass totalitarismustheoretische Ansätze auf bestimmte Fragen, die sich aus einer linken Perspektive stellen, keine Antworten bieten. Zum Beispiel auf die Frage, warum in einem System, das die Abschaffung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und eine radikale Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse versprach, antisemitische, ethnizistische und nationalistische Denkmuster ebenso reproduziert wurden. Das ist eine Frage, der möchten wir uns in der Veranstaltung Weltrevolution in einem Land am 3.11. widmen, mit Jimmy Boyle als Referenten. Ort findet ihr auch im Flyer. Des Weiteren bleibt die Frage offen, warum die freie Verfügbarkeit von Gütern und eine tatsächliche Vergesellschaftung der Produktionsmittel im historischen Kommunismus nicht verwirklicht wurden. Unter dem Titel »Wie kapitalistisch war der Sozialismus?« machen wir dazu am 10. November eine Veranstaltung mit Rüdiger Matz. Wollte ich auch noch mal darauf hinweisen. Und eine weitere Frage ist natürlich, warum wurden letztlich doch konventionelle Frauenbilder und die klassische Mutterrolle im Realsozialismus, im Stalinismus konserviert? Und warum wurde auch Homosexualität wieder unter Strafe gestellt, obwohl es in diesem Geschlechterverhältnis und auch in Bezug auf Homosexualität mal eine Lockerung gab? Die übergeordnete Frage bei diesen ganzen Veranstaltungen bleibt, was diese Probleme mit dem Kommunismus, also auch mit dem theoretischen Kommunismus, zu tun haben. Und lassen sich diese Konsequenzen oder diese Folgen, die ich jetzt gerade kurz aufgezählt habe, indem ich die unterschiedlichen Themen von den Veranstaltungen angerissen habe, lassen sich diese bestimmten Elemente auf die Idee der Befreiung, also auf die Idee des Kommunismus zurückführen? Und wenn ja, was folgt daraus für eine linke Perspektive? Das ist natürlich eine Frage, die lässt sich jetzt nicht abschließend beantworten und wahrscheinlich gibt es da auch nicht nur eine Position zu, sondern das ist eigentlich auch das, was wir im Rahmen dieser Veranstaltung mit euch sozusagen diskutieren wollen. Nicht ganz unwichtig ist also auch die Frage, wann diese ganze Misere eigentlich angefangen hat. Also man kann, da sind sich glaube ich alle einig, man kann sagen, dass die despotische Herrschaft Stalin, dass das abzulehnen sei und dass man damit nichts zu tun hat. Natürlich muss man sich auch fragen, was war denn zur Zeit der Oktoberrevolution, was war in der Zwischenzeit, bevor Stalin kam? Da war ja, gab es ja auch schon unterschiedliche Probleme und damit wäre ich auch schon bei unserer ersten Veranstaltung oder bei dem Thema, worum es in unserer ersten Veranstaltung gehen sollte, die firmiert unter dem Titel Die Befreiung von der Knechtschaft mit Fragezeichen. Ja, also wurde da befreit? Historisch sind wir da sozusagen kurz nach der Oktoberrevolution, die Bolschewiki haben unter Lenins Führung die Staatsmacht übernommen und zwar wurde hier argumentiert, dass es notwendig sei, weil die Unterdrückung der bisherigen herrschenden Klasse von dort aus noch durchgeführt wurde, weil die Produktionsmittel vorübergehend zu verwalten seien und in diesem Rahmen wurde relativ zügig das Staatsparteienmodell eingeführt, also das, was es auch immer blieb und diese Partei hat sozusagen stellvertretend für die Diktatur des Proletariats die Führung übernommen, beziehungsweise wollte für die Arbeiterklasse die Diktatur des Proletariats durchsetzen. Dies alles sollte eine Übergangsphase sein und heute wissen wir, das war sie nicht. Vielmehr erwies es sich, das auch im Rückblick eigentlich, oder es ist eigentlich auch eine Frage, erwies es sich als unmöglich, eine revolutionäre Politik oder die Politik selbst aus dem Rahmen des Parteistaats zu befreien, solange der Staat noch Produktion und Güterversorgung organisiert. Und scheinbar war es ebenso unmöglich, innerhalb dieses Rahmens revolutionäre Politik zu machen, also die gesellschaftliche Umwälzung, die da als Ideal erreicht werden sollte, voranzutreiben, beziehungsweise das Staatsparteienmodell selbst von innen aufzulösen. Mit der Frage, ob die Idee des Kommunismus nicht ohne die Anbindung an dieses Staatsparteienmodell denkbar wäre, beziehungsweise funktionieren könnte, möchte ich nun an unseren Referenten übergeben. Das ist Dietard Behrens. Dietard Behrens ist Autor zahlreicher Publikationen zum Marxismus. Und ja, vielleicht wollen Sie sich selber noch kurz vorstellen und dann würde ich erstmal hiermit übergeben. Noch kurz technisch. Wir würden nach der Veranstaltung gleich weitermachen mit der Diskussion ohne Pause dazwischen.
Gut, danke schön. Wenn ich mich kurz vorstelle, ich habe seit über 30 Jahren einen Lehrauftrag an der Universität Frankfurt in dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften inne und habe immer versucht, dort die Diskussion über Materialismus und Marxismus ein Stück weiterzuführen als das, was ich zu meiner Zeit, als ich jünger war, aufgenommen hatte. Ich will aber jetzt hier gleich in die Thematik einsteigen und das entsprechend vorstellen. Einleitung. Die Rede vom Stalinismus meint im politischen Sinne eine spezifische Form der Herrschaftsausübung mittels Terror, im gesellschaftlich-ökonomischen Sinne Modernisierungsversuch und ursprüngliche Akkumulation, im ideologischen Sinne die Dogmatik des Marxismus-Leninismus. Ansatzweise skizziert werden soll, wie diese Dimensionen ineinandergreifen, wo sie einen Bruch zu vollziehen beanspruchen und welche Kontinuitäten sie aufweisen, bezogen auf die zaristische Politik, die Politik der Sozialdemokratie und der Bolschewiki. Stalinismus kennzeichnet eine bestimmte Entwicklung der sowjetischen Staatswirtschaft, wie sie sich nicht nur infolge von Oktoberrevolution und Bürgerkrieg, sondern auch in der Tradition des Zarismus herausgebildet hat. Der Anspruch der russischen Revolution, lässt man das Selbstmissverständnis, hier habe es sich um eine sozialistische Revolution gehandelt, einmal beiseite, zielte darauf, die schon zuvor durch Elemente von Staatswirtschaft geprägte Ökonomie in Richtung auf eine moderne zu transformieren. Die Politik der SU, in der sich der Stalinismus herausbildete, ist nicht zu verstehen, ohne einen Blick auf die russische Geschichte und die internationale Konstellation, in der sie agiert. Begreift man die russische Entwicklung vom Zarismus bis zur Revolution als eine erste Periode, so lassen sich in der Folge vier weitere Perioden ausmachen. Die der 20er Jahre, die der eigentlichen stalinistischen Politik der 30er Jahre, die der Zeit vom Hitler-Stalin-Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und die des Nachkriegsstalinismus. Zweitens, historische Voraussetzungen der Revolution. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist geprägt durch den Aufstieg der Arbeiterbewegung. Die deutsche Sozialdemokratie wird für viele europäische Bewegungen Vorbild. In Russland spielen Anarchismus und Nihilismus als frühe Protestformen eine Rolle, dann die Bewegung der Narodniki. Die Sozialdemokratie Russlands bildet sich in Nachfolge und Konkurrenz zu diesen heraus. Sie diskutiert zwei Optionen, den preußischen Weg und den westlichen Weg der gesellschaftlichen Entwicklung. Strittig war auch, ob man den Weg über die bürgerliche Gesellschaft nehmen müsse oder gleich zum Sozialismus gelangen könne. Die Auseinandersetzung darüber, ob es möglich sei, eine sozialdemokratische Massenpartei nach westeuropäischem Vorbild aufzubauen oder ob angesichts der repressiven Bedingungen unter dem Zarismus eine Kaderpartei von im Untergrund aktiven Berufsrevolutionären notwendig sei, mündet in die Spaltung der russischen Sozialdemokratie. Dass sich die Bolschewiki im Revolutionsjahr 1917 und in der Folge im Bürgerkrieg durchsetzen, schien ihr Parteikonzept zu bestätigen. Das 1921 auf dem Dritten Weltkongress der Dritten Internationale verhängte Fraktionsverbot zementierte dieses Konzept und versuchte es zugleich im Sinne einer Bolschewisierung der kommunistischen Parteien in die Welt zu exportieren. Die Partei ist zu diesem Zeitpunkt auch geprägt durch die Transformation, die sie im Bürgerkrieg erfahren hat. Ein großer Teil ihrer Mitglieder aus der Zeit vor 1917 ist gefallen. Der Krieg der Entente gegen Russland, nicht zuletzt geführt wegen der dort getätigten Investitionen, brachte die Dominanz des Militärischen mit sich. Der Krieg der Weißen mit Geheimdienst und Terror schien als Gegenbewegung denselben zu provozieren. Die politische Praxis hatte Voraussetzungen. Liegt einerseits ihr Vorbild im Zarismus, so verweist andererseits der Terror schon bei Lenin auf das Vorbild der Französischen Revolution. Auch hier ist der Terror ein Kampfmittel nach innen, dient der Einschüchterung vermeintlicher und wirklicher Oppositionsgruppen. Das Muster ist im Kern älter. Die politisch-ökonomische Situation. Stalinismus, das ist auch Erbe der Sozialdemokratie. Die russische Sozialdemokratie und mit ihr die Bolschewiki hatten von Kautsky-Plechanow eine naturalistische Marx-Rezeption übernommen. Die russische Sozialdemokratie trug auch am Ballast einer antidemokratischen Tradition. Die Lücke, die der akademische Marxismus Borkiewicz und das zaristische Bürgertum ließen, versuchte sie als anti-autokratische Opposition gerade nach dem Scheitern der Reform von Wischnegradzki und Stolypin politisch auszufüllen. Sozialökonomische Situation von 1917. Hatte die Bildung und die manufakturelle Produktion im Russland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur marginale Bedeutung, so blieb die Ökonomie trotz Kolonisierungs- und Peuplierungspolitik weithin traditionell. Die städtische Entwicklung war marginal. Der Adel galt als feudal und bürgerlich zugleich. Er war seit den petrinischen Reformen Amtsadel. Ein Teil des Landes wurde Gutswirtschaft mit verschärfter Fronarbeit im Kontext der zweiten Leibeigenschaft. Ab 1724 findet sich dann die Unterteilung in Gutsbauern und Staatsbauern. Ein beträchtlicher Teil der Bauern lebte in Umteilungsgemeinden. Der verlorene Krimkrieg hatte gezeigt, dass Russland industriell rückständig geblieben war. Als politische Konsequenz kommt es ab 1856 bzw. 1861 zu einer partiellen Aufhebung der Leibeigenschaft. Um eine Landflucht zu verhindern, wird keine Freizügigkeit gewährt. Hungerexporte von Getreide sollten eine forcierte Industrialisierung finanzieren. Die Folge ist Landarmut. Der Staat tritt bei Michael von Reutern und Iwan Wischnegradzki so als die Industrialisierung fördernde Instanz auf. Die Industrie ist zum Teil modern und wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum großen Teil von ausländischem Kapital, vorab französischem, finanziert. Es entstehen punktuelle Schwerindustriezentren. Nicht nur der Eisenbahnbau, auch der Ausbau der Textilindustrie zeigen einen fortgeschrittenen Stand. Die Wachstumszahlen sind zwar exorbitant, resultieren aber aus dem Umstand, dass das Ausgangsniveau extrem niedrig war. Der russisch-japanische Krieg demonstriert, dass das Problem nicht gelöst worden ist. Die Niederlage gegen Japan wird Auslöser der Revolution von 1905. Deren Reformen, unter anderem die Scheinparlamentarisierung, werden bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges wieder schrittweise zurückgenommen. Der Eintritt in den Ersten Weltkrieg beschleunigte einen Prozess. Angesichts der Kriegsmüdigkeit, spätestens seit 1916, ist die Parole Brot und Frieden erfolgreich. Die Februarrevolution 1917, unter anderem ausgelöst durch das Gerücht, dass es auf dem Lande zu neuer Umteilung käme, war im Kern eine Bauernrevolution. Ihr Erfolg wurde verspielt, da die provisorische Regierung glaubte, den Krieg nach dem Vorbild der französischen Revolutionskriege nun erfolgreicher fortsetzen zu können. Die Oktoberrevolution, der Bürgerkrieg und die Intervention der Entente folgten. 1921 liquidierte man in Russland nicht nur die Kronstädter Avantgarde, nachdem man zuvor die Rätebewegung der Partei und die Notwendigkeiten des Bürgerkriegs geopfert hatte, sondern forcierte auch die neue ökonomische Politik. Das war das Ende des Kriegskommunismus, der wesentlich zwei Momente gezeitigt hatte: eine Machtkonzentration in der politischen Struktur und Güterverteilung über politische Maßnahmen. Was nun in den 20er Jahren folgte, war eine relative Konsolidierung der Sowjetunion mit Friedensverträgen und Handelsabkommen. Diese Politik unterlag in der Folge gewissen Rückschlägen. Jetzt zu Stalin. Die Zwangskollektivierung. Schon in der Phase des Kriegskommunismus hatte es sich gezeigt, dass das alte Problem wiedergekehrt war. Das Missverhältnis zwischen städtisch-industrieller Produktion und ländlicher. Hinzu kam, dass ein erheblicher Teil der bäuerlichen Produktion auf dem Stand von Selbstversorgungsbetrieben existierte und nur ein sehr geringer Teil exportorientiert produzierte. In den Zusammenhang der Tributerhebung, zu der man in der Phase des Kriegskommunismus zurückgekehrt war, ist die Zwangskollektivierung einzuordnen. Alle politischen Fraktionen der Bolschewiki waren sich einig, dass, um die Modernisierung, das heißt Industrialisierung Russlands zu bewerkstelligen, die Strukturen auf dem Land geändert werden müssten. Nur die Vorschläge, wie das am besten zu bewerkstelligen sei, waren verschieden. Vor diesem Hintergrund sollte der erste Fünfjahresplan ins Werk gesetzt werden, weil es nun gelten sollte, endlich den Sozialismus aufzubauen. Der Kulake ist das Feindbild. Der Terminus diente zur Einschüchterung der Mittelbauern und zur Vorbereitung der Kollektivierung. Ab 1935 wird der Begriff Kulak durch den des Volksschädlings ersetzt und ab 1936 ist der Ausdruck Kulak amtlich verschwunden. Bei der Liquidierung der Kulaken als Klasse ging es vor allem um Besitzkonfiskation und die Vertreibung vom Hof. Die Gesamtzahl der Opfer wird auf 300.000 geschätzt. Parallel zur Zwangskollektivierung gibt es eine Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte. Zwischen 1932 und 1934 breiten sich Hungersnöte in der Ukraine, in dem Nordkaukasus, in dem Wolgaraum und in Kasachstan aus, denen ca. 5 bis 6 Millionen zum Opfer fallen. Merl sagt, der Hunger war ein Resultat der Zwangskollektivierung und des rücksichtslosen Getreideabzugs. Die Versorgung in den Städten sollte um jeden Preis gewährleistet werden. Die Parteiführung ignorierte die Hungersnot und lehnte ausländische Hilfen ab. Die zentralstaatlich betriebene Kollektivierung verstetigt den Prozess der russischen ursprünglichen Akkumulation. Seit Peter dem Großen ist produktive Modernisierung eine staatliche, so auch in der Sowjetunion. Nachdem über den Ersten Weltkrieg und den Bürgerkrieg der Anteil der Arbeiterschaft an der Gesamtbevölkerung im Vergleich zur Vorkriegssituation noch mehr gesunken war, galt die Reindustrialisierung als großes Problem, das Trotzki mit einer Militarisierung der Produktion lösen wollte. Von Seiten der noch existierenden Parteilinken ging in der Zeit des ersten Fünfjahresplans eine Welle der Begeisterung aus, die sich im Produktions- und Bildungsbereich in zahlreichen Modellversuchen und utopischen Entwürfen äußerte. Die Utopien des neuen Menschen der Revolutionszeit werden wieder aufgegriffen. Der sowjetische Technikkult ähnelt vielfach dem amerikanischen und prägte die Vorstellung bis in den Poststalinismus hinein. die Inkompetenz der Partei, die Umgestaltung des ersten Fünfjahresplans zu leiten, führte partiell zu organisatorischem Chaos. Eine Folge davon war die Konzentration der Mittel auf einige Schwerpunktbereiche und Großprojekte. Aber es wird auch umgestellt auf Amerikanismus und Fordismus. Die Schwerpunktsetzungen hatten schon 1929 zu vertieften Disproportionen innerhalb der Gesamtwirtschaft geführt. So trat das ZK die Flucht nach vorn an. Propaganda der Kollektivierung, Kampf den Kulaken. Aber auch diese Flucht nach vorn endete in einem sozialen und ökonomischen Fiasko. In den 30er Jahren wird die Stachanow-Bewegung initiiert, in der die Arbeitsleistung erhöht, die Arbeiter dank neuer Arbeitsmethoden zu Arbeitsrekorden animiert werden sollten. Parallel wird die Fabrikorganisation repressiv ausgestaltet. Quantitativ war die Innovation erfolgreich. Gleichwohl war die Arbeitsproduktivität niedrig. Es wird mehrmals versucht, eine zentrale Wirtschaftsverwaltung zu installieren. Durch den eingreifenden Terror, der die Irregularitäten wieder verstärkte, werden entsprechende Maßnahmen aber großteils konterkariert. In der Zeit seit 1917 wandelte sich die Partei zu einem strukturell stark hierarchisierten Apparat. In ihre Leitung rückt Stalin in Auseinandersetzung mit den Flügeln zunehmend ein. Im Verlauf des Jahres 1929 war die neue ökonomische Politik beendet worden. Eine der Folgen der Kollektivierung und der Industrialisierung auf Basis der Fünfjahrespläne war eine hohe soziale Mobilität der arbeitenden Bevölkerung. Diese Migration ließ die Gesellschaft ein Stück weit außer Kontrolle geraten. Etwas Stabilität kommt in die Migration hinein durch Aufstiegserwartungen und erhebliche Akademisierungen, wie bei den unteren und mittleren Funktionären der stalinistischen Basis. Die Möglichkeit sozialen Aufstiegs erscheint bis 1935 Motiv. Damit rückt die Interaktion zwischen stalinistischer Führung und sowjetischer Gesellschaft deutlicher ins Zentrum. Das Geflecht an Beziehungen wird auch durch die Konkurrenz der Apparate und innerbürokratische Spannungen tangiert. Ein Teil der Repressionsmaßnahmen kann als Reaktion auf gesellschaftliche Widerständigkeiten interpretiert werden. Ein gewisser Teil zentraler Maßnahmen ist dem Umstand geschuldet, dass der Apparat auf die vielfältigsten Problemfelder wegen Dysfunktion der Parteiorganisation nicht reagieren konnte, sodass das ZK zunehmend an diesen vorbei Maßnahmen dirigierte. Das bedeutete, dass die Kontrolle der Partei über die Gesellschaft schwach war. Um vor allem den Apparat der Region zu kontrollieren, wird ein innerparteilicher Geheimapparat in Konkurrenz zur NKVD, regulärem Parteiapparat und anderen Sonderorganen wie den Politabteilungen aufgebaut. Eine der Funktionen der Repressionskampagne liegt auch im industriellen Bereich, in der Möglichkeit der Errichtung großer Werke im Ural sowie der Entstehung einer neuen sozialen Schicht. Die Objekte der Repressionskampagnen wechselten. Das primäre Opfer war die Dorfbevölkerung, dann die alten Spezialisten, dann die Militärs und der Parteiapparat. Chruschtschow berichtet 1956, dass in der Zeit 1937-1938 circa 70% des Zentralkomitees der Partei verhaftet und erschossen worden seien. Eine weitere Funktion der Repression war, wie schon angedeutet, die Ermöglichung des Aufstiegs junger Kader und Hochschulabsolventen. Die Repression betraf auch die Komintern als Institution der Dritten Internationale. Zum einen verlor die Komintern schon früh ihren internationalen Charakter und damit ihre Funktion einer die nationalen Bewegungen unterstützenden Instanz, Zum anderen waren Säuberungen ihr strukturelles Merkmal. Für die nationale russische Politik hatte die Völkerbundpolitik ab 1934 und die Politik der friedlichen Koexistenz Priorität. Von daher war die Unterstützung der Volksfrontpolitik in Westeuropa vorsichtig, die Politik im spanischen Bürgerkrieg bremsend und mögliche Opposition ausgrenzend. Durch die Westmächte erfuhr die Sowjetunion keine Unterstützung im antifaschistischen Kampf. Gegenüber der Politik Stalins hatten andere Fraktionen früh Kritik geübt. Es war dies vor allem der Flügel der sowjetischen Linken und der des rechten Flügels. Im Herbst 1932 wird die Plattform bekannt, mit Martemja Enrutin als Zentralfigur. Sie verlangte eine politische Wende und einen gemäßigten Kurs. 1934 erwuchs Stalin in dem Leningrader Parteisekretär Sergej Kirow, ein Konkurrent, der 1934 wohl auf Geheiß Stalins ermordet wird. Von da ab gehen die großen Säuberungen los. Die Schauprozesse sind nur öffentlichkeitswirksame Momente der allgemeinen Repression. In den Prozessen bis 1938 werden die führenden Altbolschewiki beseitigt. Dabei geht der erste liquidatorische Hauptkampf gegen die linke Opposition. Sie betrifft vor allem große Teile der emigrierten KPD. Der aufsehenerregendste Prozess ist der gegen Bucharin. Bei den Militärs ist der bedeutendste Fall der Prozess gegen den Marschall Tuchaschewski. Die Repressionen betrafen aber auch andere Bereiche wie die Gewerkschaften. Die Ursachen des Terrors sind offensichtlich vor allem in der Struktur des Machtapparats zu suchen. Unter Stalin verliert das Zentralkomitee an Macht. Es wird zunehmend mit Stalins Gefolgsleuten besetzt. Das Gleiche gilt von den Parteikongressen. Die Säuberungen wurden vor allem über den Geheimdienst und das NKVD organisiert. Das allgemeine Resultat der Prozesse ist eine soziale und politische Klimaänderung. Es gibt nun in der Bevölkerung eine Flut an Anzeigen von vermeintlichen Saboteuren und allgemeine Denunziationen. Vor diesem Hintergrund sind die Handlungsmöglichkeiten gegenüber dem faschistischen Regime Europas und dem nationalsozialistischen Deutschen Reich in den 30er Jahren begrenzt. 1939 wird der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen. Stalin hoffte wohl, eine Politik der Gleichheit der Diktatoren bei gesicherten Einflusssphären zu erreichen. Unmittelbare Folge war, wie schon während der Zeit der Schauprozesse, eine Politik der Auslieferung der in die Sowjet geflohenen deutschen und osteuropäischen Kommunisten an das Dritte Reich einerseits und eine weitere Säuberungswelle. Ausgespart wird hier Stalins Rolle im großen Vaterländischen Krieg, da diese Periode eher durch das Diktat militärischer Zwänge als durch Spezifika stalinistischer Politik geprägt ist. Dies gilt auch für den Rückgriff auf die nationalistische Propaganda. Der Hitler-Stalin-Pakt hatte in Westeuropa zu einer drastischen Desillusionierung der Linken geführt, zumal diese Politik begleitet war von Maßnahmen, die vor allem auf die Liquidation des linken Flügels der kommunistischen Parteien in Europa zielten. Zur Nachkriegssituation. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zu Stalinisierungsversuchen in den jetzt als Glacis hinzugewonnenen ost- und mitteleuropäischen Ländern. Der Versuch, 1948 auch im russisch besetzten Teil des ehemaligen Deutschen Reiches eine Volksdemokratie zu etablieren, wird von Stalin, der die Einheit eines neutralen Deutschlands präferiert, zunächst ebenso gebremst wie der entsprechende in Griechenland. 1949 wurde als neue Generallinie die alte, des Aufbaus der Partei neuen Typs verkündet. 1949 fand dann die erste Säuberung statt. Man versuchte, einen starken Orientierungsdruck auszuüben und einen Elitentausch zu betreiben. Entscheidende Instanz der neuen Politik sollte die Parteikontrollkommission werden. Sie war anfangs als Hilfsmittel der Partei gedacht zur Kontrolle der unteren Ebenen. Sukzessiv wurde diese Kontrolle allgemein. Die Partei sollte damit führende Macht im Staate, so Matan, werden. Als Erziehungsinstrument war, wie im sowjetischen Stalinismus, das Verfahren von parteilinienförmiger Kritik und Selbstkritik gedacht. Ab 1950 wurde der Kampf gegen die sozialistischen und kommunistischen Splittergruppen aufgenommen. Das zielte vorab auf die SAP und die KPO. Auch hier stand das Motiv der Einschüchterung im Vordergrund. Die KPO wurde beispielsweise als imperialistische Agentur gekennzeichnet. 1951 trat der erste Fünfjahresplan in Kraft, der den Aufbau einer eigenen Schwerindustrie und eine Produktionsverdopplung und Akkordarbeit vorsah. Die Basis der Bevölkerung wurde unruhiger. Es kam nun zu einer generellen Überprüfung der Parteimitglieder. Ab 1951 ging man deshalb zu Säuberungen über. Im gesamten osteuropäischen Bereich wurde jetzt die Phase der Schauprozesse eingeleitet. In diese Situation platzte das Ereignis des 17. Juni 1953. Die zentrale Leitung reagierte darauf auf vielerlei Art. Durch Verbesserung des Lebensstandards, durch den Ausbau der Staatssicherheit und die Verabschiedung vom Terror, wie dies sich auch in der Sowjetunion nach Stalins Tod ereignete. Nach 1954 versuchte die DDR-Spitze, die Entstalinisierung zu bremsen. Wohl kam es zu zahlreichen Entlassungen politisch Inhaftierter, aber nur marginal zur Rehabilitierung. Die Zeit permanenter Säuberungen war gleichwohl zu einem Ende gekommen. Und jetzt als vorläufiges Fazit. Versucht man unter vielen Momenten des stalinistischen Terrors wenigstens einige hier festzuhalten, so sind dies traditionell die Sündenbockpräsentation, die Kennzeichnung Einzelner oder Gruppen als Saboteure oder Volksschädlinge. Terror im sowjetischen Russland ist vor allem einer nach innen, einer in Friedenszeiten, im Unterschied zu La Terreur in Frankreich, die funktionelles Element einer Nation im Kriege. Der Terror als Resultante der Spannung zwischen Zentrale und regionalem Apparat. Ein durchgängiger Politizismus, der alle gesellschaftlichen Probleme zu politischen erklärt und der auch weite Teile der Rezeption kennzeichnet. Bolschewismus und Stalinismus sind auch politische Begriffe. Eine staatlich induzierte Industrialisierung, das heißt Schwerpunktökonomisierung, wie schon unter dem Zarismus. Eine Zwischenstellung zwischen agrarischen und modernen Ideologien, wobei die agrarischen sukzessiv schwächer werden. Kirchlich ordensmäßige Strukturmomente der politischen Ideologie. Paranoia und Verfolgung. Netschajews Erbe. Der Stalinismus, jenseits des Terrors diskutiert, beinhaltet zwei Momente: Modernisierungsversuch und ursprüngliche Akkumulation. Die Frage bleibt, ob unter Stalin eine Transformation der zaristischen Staatswirtschaft wenigstens teilweise gelungen sei oder die Ökonomie im Kern eine halb modernisierte geblieben sei und der Staat ein Staat ohne Gesellschaft, dem es nicht gelungen sei, ein Bürgertum im realen Sinne zu konstituieren. Nicht der Kommunismus hat Russland erobert, sondern, so sagt man, Russland den Kommunismus. Oder auch, wie blamiert sich die Idee angesichts anderer Verhältnisse? Danke.